SWR 2. Geld, Markt, Meinung.
Das Wirtschaftsmagazin. Heute mit Petra Thiele. It's Christmas time. There's no need to be afraid. Dieser Weihnachtsbenefiz-Song hat weltweit mehr als 250 Millionen Dollar eingespielt. Im Dezember ist die Spendenbereitschaft am größten. Doch den gemeinnützigen Organisationen in Deutschland bricht derzeit die Basis weg. 40% des deutschen Spendenvolumens kommt von über 70-Jährigen. Rund 2 Milliarden Euro spendet die Generation 70+. Jüngere spenden deutlich weniger. Unser Thema heute: Ende der Spende, das schwierige Geschäft mit der Wohltat. Wer unterstützt das SOS Kinderdorf Schwarzwald? Was macht der einzige Spendensammlerprüfer in Rheinland-Pfalz? Das klären wir in dieser Sendung. Zunächst geht es aber um Einkaufen und Gutes tun. Das verspricht Amazon seinen Kunden, wenn sie über die Spendenplattform Amazon Smile bestellen. Die Verbraucherorganisation Foodwatch sollte auch mal Geld von dieser Spendenplattform bekommen. Rund 83 Euro. Foodwatch wollte das Geld aber nicht annehmen. Martin Rücker ist der Geschäftsführer von Foodwatch. Herr Rücker, was sind Ihre Erfahrungen mit Amazon Smile?
Erst einmal sind wir völlig überrascht worden davon, dass Amazon uns auf dieser Smile-Spendenplattform gelistet hat, denn wir wussten davon gar nichts. Amazon hat uns und ganz viele andere Organisationen einfach dort gelistet und angegeben, dass die Menschen beim Einkauf auf Amazon dann diese Organisationen unterstützen können, und hat die Organisation noch nicht einmal gefragt, ob sie das überhaupt wollen. Und in unserem Fall war die Sache sehr klar, wir wollten das nicht. Wir sind eine Verbraucherorganisation und beschäftigen uns mit dem Lebensmittelmarkt. Amazon steigt immer mehr in den Lebensmittelmarkt als Händler ein, betreibt in den USA sogar schon stationäre Läden. Hier in Deutschland wird immer mehr aufgebaut, der Versand von auch frischen Lebensmitteln. Das heißt, wenn wir unabhängig bleiben wollen, dann ist für uns ganz klar, dass wir von einem solchen Unternehmen kein Geld annehmen. Und da wäre es schon ganz gut, wenn man uns vorher gefragt hätte.
Foodwatch ist aus der Liste bei Amazon Smile herausgenommen worden. Hatten Sie dadurch Nachteile?
Also für uns war das erstmal kein Nachteil. Wir waren sehr verärgert darüber, dass erstmal der Eindruck überhaupt erweckt wurde, dass wir Geld von Amazon annehmen, weil wir ja immer das Gegenteil behaupten, nämlich dass wir von Unternehmen, die hier im Lebensmittelmarkt aktiv sind, eben keine Spenden annehmen. Der Eindruck ist entstanden, das war mehr als nur ärgerlich. Und Amazon hat damit ja auch Umsatz gemacht, denn das Unternehmen bewirbt ja im Grunde den Einkauf auf seiner Plattform damit, dass man damit auch Gutes tun könne. Das heißt, die guten Namen von Organisationen sind ein Anreiz für die Menschen, bei Amazon und eben nicht bei den Konkurrenten einzukaufen. Das fanden wir schon ziemlich daneben, und obwohl wir davon gar nichts wussten, und ja, war es ja so, dass viele Menschen offensichtlich Foodwatch als Spendenorganisation ausgewählt haben, um uns Geld zuzuführen, und diese Menschen haben hier erstmal eine E-Mail von Amazon bekommen: Vielen Dank für die Unterstützung von Foodwatch. Dabei ist bei uns das Geld nie angekommen, und wir wollten auch gar nicht, dass das Geld, das ja nicht von den Kunden, sondern von Amazon kommt, bei uns auf dem Konto landet.
Sie haben das Geld nicht angenommen, Amazon hat Sie von der Liste genommen. Hat der Streit mit Amazon Ihnen vielleicht doch indirekt geschadet?
Als wir diese Vorgänge öffentlich gemacht haben, gab es ja richtig eine große Diskussion, und ganz viele Organisationen, auch Verbände wie der Fundraising-Verband, haben Amazon kritisiert. Amazon hat da nicht sauber gearbeitet. Sie haben die Organisationen nicht gefragt, ob sie überhaupt da gelistet werden wollen. Und dann, als sie Organisationen dann entfernt haben, wie zum Beispiel uns, ist der Eindruck entstanden, dass die Organisationen irgendwelche Kriterien von Amazon nicht erfüllen würden. Dabei war es schlicht und ergreifend die freie Entscheidung von Foodwatch und anderen Organisationen, vielen anderen übrigens, die gesagt haben, wir möchten eigentlich mit Amazon nicht zusammenarbeiten und von diesem Unternehmen aus guten Gründen auch kein Geld annehmen. Das ist inzwischen abgestellt, die Seite funktioniert transparenter, da wird nicht mehr ein schlechter Eindruck über Organisationen, die sich da nicht beteiligen wollen, erweckt. Das ist inzwischen geheilt, es war leider ein sehr langer Prozess und wir fanden das nicht wirklich gut, wie Amazon da vorgegangen ist. Grundsätzlich sehe ich allerdings auch dieses Modell einer solchen Spendenplattform, bei der es eine Kopplung an den Umsatz gibt, sehr, sehr kritisch.
Herr Rücker, Sie halten also prinzipiell nichts von solchen Spendenplattformen im Internet?
Nein, es gibt sehr unterschiedliche Anbieter. Viele Anbieter sind selbst Non-Profit-Unternehmen, die mit verschiedenen Online-Shops zusammenarbeiten. Das ist ein ganz anderes Modell, weil die selbst auch daran nichts verdienen. Bei Amazon ist es so, wenn man sich das Kleingedruckte anschaut, dann steht ja da auch deutlich drin, in einem Vertrag, den man dann als Organisation abschließen musste, hätte bei uns drin gestanden, dass wir Zuwendungen von Amazon bekommen als Gegenleistung für Marketingdienstleistungen. Das heißt, Amazon verspricht sich davon natürlich etwas. Ist ja auch ganz klar, wenn eine Organisation davon profitiert, dass die Menschen bei Amazon einkaufen, dann hat die Organisation plötzlich ein Interesse daran, möglichst viele Menschen dazu zu bringen, bei Amazon einzukaufen. Das heißt, das Unternehmen erhofft sich da schlicht und ergreifend einen Werbeeffekt. Und wenn man sich anschaut, was bei den Organisationen dann dabei hängen bleibt, dann ist das nicht übermäßig viel. Abgeführt werden ja 0,5% des Einkaufspreises. Das heißt, nur um die Vorstellung da mal zu konkretisieren, jemand, der möchte, dass eine Organisation 50 Euro bekommt, muss schon für 10.000 Euro bei Amazon einkaufen. Das ist die Relation, das sollte man schon berücksichtigen. Nun kritisiere ich nicht, wenn ein Unternehmen nur bestimmte Beträge spendet. Das ist gut, wenn das Unternehmen das überhaupt tut. Was dort allerdings als Eindruck entsteht, ist, dass man da wahnsinnig viel erreichen kann, indem man einkauft. Und die Wahrheit ist eben leider, durch Einkaufen, durch Konsum werden wir die Welt nicht retten, sondern da sind dann schon andere Formen des Engagements erforderlich. Und wir kritisieren schon, dass Amazon hier den Eindruck erweckt, dass die Lösung für viele Probleme einfach der Einkauf auf dieser Internetplattform ist. Das ist nicht der Fall.
Sie wollen keine Spenden aus der Lebensmittelindustrie annehmen, um ihre Unabhängigkeit nicht zu gefährden. Kann man sich denn seine Spender immer aussuchen?
Ja, wir können natürlich Spenden zurückweisen und haben das in der Vergangenheit auch schon getan. Wir haben immer die Linie, dass wir in den Bereichen, in denen wir als Organisation inhaltlich arbeiten, dass wir dort keine Interessenskonflikte eingehen wollen. Und jetzt kann man sagen, natürlich gibt es auch gute Unternehmen. Ja, die gibt es. Unternehmen, die sehr viel Gutes machen, auch in der Lebensmittelwirtschaft. Nur wenn wir mit diesen kooperieren oder von diesen Unternehmen Geld annehmen würden, dann würde man uns ja sofort, wenn wir einen Wettbewerber kritisieren, fragen, warum kritisiert ihr die denn? Liegt das daran, dass ihr von dem Konkurrenten Geld bekommt? Insofern ist es für uns ein ganz wichtiges Prinzip, um unabhängig agieren zu können, dass wir solche Interessenkonflikte vermeiden. Und das versuchen wir auch so konsequent es geht eben durchzuhalten.
Hat sich das Spenderverhalten in den vergangenen 16 Jahren seit Gründung von Foodwatch eigentlich wesentlich verändert?
Ja, es gibt schon Veränderungen. Wir sind eine Organisation, die mitgliederbasiert arbeitet. Unser Ziel ist es deshalb nicht so sehr, Einzelspenden anzuwerben, sondern Fördermitglieder zu haben, weil die Menschen mit ihrer Fördermitgliedschaft ja auch zeigen, sie stehen hinter den Positionen, die Foodwatch in der Öffentlichkeit vertritt. Das ist etwas, da merken wir müssen die Menschen fragen, denn sie haben das Gefühl, der Verbraucherschutz macht sich eigentlich von alleine oder ist irgendwie staatlich organisiert. Wir nehmen aber nun auch keine staatlichen Gelder an, sondern wollen gerade unabhängig von der Politik sein. Insofern müssen wir den Menschen erst einmal erklären, dass man, um unsere Arbeit zu ermöglichen, bei uns Mitglied werden muss. Das machen wir seit der Gründung, seit 2002, und die Zahl der Mitglieder ist stetig gestiegen, langsam, wenn man so will, aber stetig gestiegen. Wir sind jetzt bei etwa 38.000 und haben dadurch eine wirklich sehr große Unabhängigkeit, weil wir nicht auf Projektgelder, nicht auf Stiftungszuwendungen und so weiter angewiesen sind, um das laufende Geschäft dann zu finanzieren.
Erklärt Martin Rücker, Geschäftsführer der Verbraucherorganisation Foodwatch. Im Südwesten Deutschlands ist die Spendenbereitschaft mit Abstand am größten. Grund dafür ist auch die Religiosität, vor allem in Bayern. Im Osten Deutschlands wird weniger gespendet. SWR-Wirtschaftsredakteur Michael Herr hat Spender in Mainz gefragt, was ihnen bei der Auswahl wichtig ist.
Nachhaltigkeit finde ich super wichtig. Nicht, dass plötzlich Menschen in Abhängigkeit geraten von Hilfsorganisationen, sondern mir ist halt wichtig, dass man sozusagen einen Prozess in Gang setzt, der sich selbst am Laufen hält.
Mich muss was wirklich überzeugen, dass ich sage, okay, dafür möchte ich wirklich was machen. Ich möchte nicht einfach Geld spenden, sondern ich würde gern spenden, um dann auch was bei was zu helfen, was mich überzeugt.
Spenden Sie denn lieber an Organisationen oder einfach zum Beispiel an Privatleute, die Sie gerade sehen, dass die bedürftig sind?
Das kommt auch immer drauf an. Also ich finde, Privatleute ist persönlicher. Ich habe das auch, dass ich teilweise auf der Straße regelmäßig einer Person was gebe. An Organisationen ist immer so, da muss ich mich mehr drüber informieren.
Ich teile das so auf, wie ich es gerade empfinde, wie es gerade kommt. Ne?
Wie entscheiden Sie das?
Wie ich das so für richtig finde. Einfach, wie ich das gerade will.
Nicht über irgendwelche Organisationen, wo man nicht weiß, wo das Geld hingeht, lieber direkt.
An wen zum Beispiel direkt?
Zum Beispiel eine afghanische Familie, die ich betreue. da spendet man ab und zu mal oder man kauft mal irgendwas.
Für mich ist eigentlich relativ wichtig, dass ich das Projekt selbst kenne. Jetzt so völlig aus dem Nichts heraus würde ich wahrscheinlich nicht für einen Verein spenden. Also wenn sie jetzt versucht hätten, mir Spenden abzunehmen, dann hätte ich eher mal Nein gesagt. So.
Keine Chance auf eine Spende hätte also unser Reporter auf der Straße gehabt. Andere kassieren mit Sammelbüchsen viel Geld und niemand weiß so recht, wo das dann landet. Verbraucherschützer kritisieren, dass es nur noch in 3 Bundesländern staatliche Spendenkontrolleure gibt. SWR-Wirtschaftsreporter Wolfgang Brauer hat einen von ihnen im Weihnachtsstress angetroffen.
ADD in Trier, Brauers, guten Tag. Also wenn Sie beispielsweise auf den Kontoauszügen Ihrer Mutter erkennen können, welche Organisation das ist, ob da vielleicht auch noch eine Mitgliedsnummer steht, dann würde ich vorschlagen, dass Sie uns das mal per E-Mail zuleiten und dann können wir hier bei der ADD schauen, ob diese Organisation ein Sammlungsverbot in Rheinland-Pfalz hat.
Anrufe wie diese bekommt Sven Brauers von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier, kurz ADD, jetzt immer wieder. Er ist für die Spendenüberwachung in ganz Rheinland-Pfalz zuständig. Gerade hatte eine Frau in der Leitung. Sie hat auf den Kontoauszügen ihrer 85-jährigen Mutter verdächtige Spendenabbuchungen entdeckt. Sie will nun wissen, ob die Abbucher seriös sind.
Okay, können wir machen. Wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie es gerne nochmal anrufen. Ne? Dankeschön, auf Wiederhören.
Neben dem Saarland und Thüringen ist Rheinland-Pfalz das einzige Bundesland, in dem es noch ein Sammlungsgesetz zur Spendenüberwachung gibt. Alle anderen Bundesländer haben diese Gesetze schon vor 20 Jahren gestrichen. Dabei findet Sven Brauers immer wieder Verstöße.
Also wir haben im Jahr ungefähr 30 bis 35 Organisationen, die wir überprüfen. Und dabei stellen wir fest, bei 4 bis 5 Organisationen, wo wir nachregeln müssen.
Sven Brauers ist nur für größere Sammlungen in Rheinland-Pfalz zuständig. Regionale Spendenaktionen werden von den Ordnungsämtern der Städte und Landkreise überwacht. Das Sammlungsgesetz regelt genau, wie beispielsweise Spendenaktionen mit Sammelbüchsen auf Straßen und an Haustüren ablaufen müssen.
Es wird ein Sammlerausweis erteilt, es werden verblombte Spendenbüchsen gefordert und das ist natürlich auch ein gewisser Personalaufwand. In der Regel werden diese Sammlungen von den großen Wohlfahrtsorganisationen auch durch Ehrenamtliche durchgeführt und deswegen ist das auch leistbar. Und da gibt es dann gewisse Vorgaben von der ADD, die aber, sag ich mal, im Einvernehmen mit den Organisationen erfolgen.
Dazu gehört, dass die Sammler nicht unter 14 Jahre alt sein dürfen. Auch eine Kleiderordnung gibt es. So müssen Mitarbeiter von Agenturen, die nur im Auftrag einer Wohlfahrtsorganisation Spenden sammeln, an ihrer Kleidung erkennbar sein. Auch die Kontrolle und Leerung der Spendenbüchsen ist geregelt.
Die Spendenbüchsen müssen verschlossen sein. Die Öffnung der Büchsen, die ist immer mit 2 Personen zusammenhalten, teilweise auch durch den Vorstand, dass man also auch klar dokumentieren kann, wie viel Geld ist in der Spendenbüchse, dass das 2 Personen auch abzeichnen. Die Gelder werden dann auf ein Spendenkonto eingezahlt und haben entsprechend dann einen Nachweis, den man auch der Behörde dann vorlegt.
Nicht immer kooperieren die spendensammelnden Organisationen mit der Trierer Behörde. So müssen sie genau darlegen, wie hoch der Verwaltungsaufwand einer Spendenaktion ist.
Wir haben festgestellt, dass teilweise die Verwaltungskosten bis zu 80% der Spendeneinnahmen darstellen. Das ist für uns dann keine zweckentsprechende Verwendung mehr, sodass wir auch dann im Rahmen unserer sammlungsrechtlichen Möglichkeiten auch zum Schutz der Spender, weil der Spender möchte ja, dass die Geldspende ja für die Tierhilfe oder für die Kinderhilfe eingesetzt wird, dass wir das halt dann aufgrund der hohen Kosten untersagt haben.
Bei schweren Verstößen ist auch ein Bußgeld fällig. Wie zum Beispiel bei einem Verkauf von sogenannten Obdachlosenzeitungen. Ein Fall, den Sven Brauers aufgedeckt hat.
Weil wir hierbei in der Prüfung beispielsweise festgestellt haben, dass überhaupt kein Betrag oder Erlös aus dem Zeitungsverkauf für karitative Zwecke der Obdachlosenhilfe fließen. Da haben wir ganz einfach nur festgestellt, da gibt es einen Einzelunternehmer, der lässt Zeitungen verkaufen, aber ein gemeinnütziger Zweck wurde uns nie nachgewiesen.
Im Vergleich zu anderen Bundesländern wie Baden-Württemberg steht Rheinland-Pfalz in Sachen Spendenüberwachung und damit Verbraucherschutz gut da. Der 49-jährige Verwaltungsbeamte Sven Brauers glaubt nicht, dass ihm die Arbeit ausgeht. Denn spätestens zum Weihnachtsfest 2019 wird es wieder einen Spendenmarathon geben, der überwacht werden muss.
Von Sven Brauers, dessen Arbeit SWR-Reporter Wolfgang Brauer vorgestellt hat. Jeder dritte Deutsche hat vergangenes Jahr im Schnitt 35 Euro gespendet, zeigt nüchtern die Statistik. Aber was sind die Beweggründe?
Das hat man so beigebracht bekommen und hat dabei auch ein gutes Gefühl, man tut was Gutes.
Man fühlt sich selber gut, wenn man was Gutes tut und weiß, dass man das kann und es einem besser geht, wenn man anderen Leuten dann was abgibt davon.
Aus Nächstenliebe, dass es anderen Menschen auch ein bisschen gut geht, ne?
Einfach, dass man denkt, man hat es gemacht und macht nicht immer die Augen zu.
Also ich habe da keine großen Emotionen. Also jetzt sieht man es ja auch gerade hier im Jemen, die Kinder hungern und so weiter. Von daher, wenn man da spendet, dann sollte man sich selber nicht toll fühlen, sondern das ist ja mehr oder weniger eine Pflicht.
Irgendwo macht man es natürlich dann auch so ein bisschen für sich selbst, wenn man denkt, ja okay, jetzt habe ich was Gutes getan, was Gutes für die Gesellschaft geleistet. So, dann ist dann auch irgendwo ein Egozentrismus, den man da pflegt.
Also ich glaube tatsächlich, dass Teilen an sich eines der schönsten Gefühle ist, die ein Mensch haben kann. Wenn du etwas hast, was du mit jemandem teilen kannst, ist es einfach doppelt so schön.
Meinungen und Gefühle von Spendern in Mainz. Und die decken sich auch mit den Beobachtungen von der Verhaltensökonomin Anja-Kathrin Orth. Sie arbeitet beim Institut der Deutschen Wirtschaft. Ich habe sie gefragt, warum die Deutschen so gerne zur Weihnachtszeit spenden.
Ja, das ist verachtlich. Also besonders zur Weihnachtszeit gibt es ein hohes Spendenaufkommen. Allein im Dezember wird ein Fünftel des gesamten Jahresaufkommens erreicht. Das sind rund 1 Milliarde Euro im Jahr 2017. Das hängt hauptsächlich damit zusammen, dass einfach zur Adventszeit, zur Weihnachtszeit ein starkes Gefühl der Mitmenschlichkeit vorherrscht und Menschen anderen Leuten was Gutes tun wollen. Ein kleines bisschen Egoismus spielt da aber auch mit, denn man möchte sozusagen, dass es anderen genauso gut geht wie einem selber und dass man die Feiertage ohne schlechten Gewissens verbringen kann.
Also und wie ist das im Rest des Jahres? Gibt es da auch so ähnliche Motive?
Also grundsätzlich kann man die Menschen in drei Gruppen einteilen, die spenden. Die eine Gruppe spendet aus religiösen Gründen. Also es sind meistens Menschen, die permanent an Kirchen oder andere religiöse Gesellschaften spenden. Dann gibt es die Gruppe, die allein aus Mitmenschlichkeit, Einstellung oder Solidarität anderen Menschen Geld spenden. Und dann die dritte Gruppe, die es wirklich allein darauf abzielt, positive Erfahrungen weiterzugeben.
Und warum spenden, wenn man so sich die Zahlen anguckt, eher ältere Menschen und jüngere weniger?
Ja, das ist tatsächlich ganz interessant. Also ab einem Alter von 70 plus spendet mehr als jeder Zweite in der Gesellschaft. Sonst sind es ungefähr jeder Dritte. Das hat unterschiedliche Gründe. Also zum einen spielt im Alter stark dieser Gewohnheitseffekt eine Rolle. Wenn man all die Jahre gespendet hat, dann spendet man einfach weiter. Und es hat auch stark so ein Gefühl von moralischer Verpflichtung, weil es irgendwie schwerer ist, so ein Spendenabo zu kündigen im Vergleich zu einem einfachen Zeitschriftenabo. Dazu kommt noch, dass ältere Menschen auch ökonomisch schlechtere Situationen mitgemacht haben und einfach sich zurückerinnern und deswegen einfach positive Gefühle dann weitergeben möchten.
Wie sieht denn so ein typischer Spender aus? Will der wissen, was mit seinem Geld passiert oder spendet der so automatisch immer eine Summe?
Ja, das ist unterschiedlich. Es gibt Menschen, die ein permanentes Spendenabo haben. Es gibt aber auch Menschen, die sich konkret darüber informieren, wohin das Geld geht, wie hoch die Verwaltungskosten dieser Organisation sind. Und diese Leute achten vermehrt darauf, dass das Geld dann auch wirklich da ankommt, wo es hinkommen soll.
Wie entscheiden Menschen denn, welcher Organisation sie was zukommen lassen? Es gibt ja unglaublich viele.
Also für die Entscheidung, welche Organisation man letztendlich auswählt, spielt ganz stark die mediale Berichterstattung eine Rolle. Und da gewinnt leider meistens die Organisation, die am meisten in den Medien präsent ist, insbesondere zur Weihnachtszeit.
Nun ist aber doch das Spendenaufkommen stabil geblieben. Im Vorjahr waren es jetzt 5,2 Milliarden Euro. Trotzdem, wenn man das sich anguckt im Ländervergleich, wird in Deutschland noch relativ wenig gespendet. Warum?
Ja, im internationalen Vergleich wurde in Deutschland verhältnismäßig wenig gespendet noch. Es lässt sich darauf zurückführen, dass hier einfach so ein Gefühl vorherrscht, dass wir mit unseren Steuern ja schon einen großen Anteil tragen. Und einfach in anderen Ländern, in denen die Steuern niedriger sind, wie zum Beispiel in den USA, ist dann eher das Gefühl da, das Geld über Spenden oder Gutes zu tun über Spenden.
Ist es Spendern wichtig, darüber zu reden, wenn sie was gespendet haben?
Ja, im Zuge der letzten Jahre ist es für Spender immer wichtiger geworden, dieses Tue Gutes und spreche darüber zu leben. Also, dass die eigene Spende auch dem Partner, der Familie oder der gesamten Gesellschaft, dass es da bekannt wird. Was allerdings genauso wichtig ist, ist, dass die Spende als positiv wahrgenommen wird von den Gesellschaften. Also da gibt es so Kleinigkeiten wie zum Beispiel eine Dankeskarte oder einen einfachen Dankesbrief, den man an Spender verschicken, der einen starken Effekt hat, dass sie das nächste Jahr darauf wieder spenden.
Frau Orth, wann haben Sie denn das letzte Mal was an wen gespendet?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin in der Kirche aktiv und habe das letzte Mal die Kollekte gespendet.
Und wissen Sie doch, wofür das war?
Das war tatsächlich hier regional für unsere Kirche. Mir war es wichtig, dass ich genau weiß, wer benötigt das Geld und dass es auch direkt ankommt.
Direkt vor Ort helfen, das wollen auch viele, die SOS Kinderdörfer unterstützen. Das SOS Kinderdorf im südbadischen Sulzburg ist das zweitälteste in Deutschland. Dieses Jahr feiert es sein 60-jähriges Jubiläum. SWR-Wirtschaftsredakteurin Katharina Fortenbacher-Jahn hat es besucht.
Das SOS Kinderdorf Schwarzwald liegt direkt am Waldrand. In den Fenstern der bunten Häuser leuchten Adventskerzen. Karin Schäfer, die Leiterin, klopft bei der dienstältesten Hausmutter des Dorfes.
Hi Kelsmann, hallo.
Grüß dich.
Wir gehen einmal ins Wohnzimmer. Und Mama, kommst du mit?
Der kleine Moritz versteckt sich erst einmal hinter Heike Heckmann. Aber sobald es um die Ponys des Kinderdorfs geht, fangen seine Augen an zu strahlen.
Es gibt nämlich zwei. Das eine heißt Schröder und das andere heißt Luna.
An den Pferden mag gerade er, wie das Pferd drauf ist.
Wenn es die Ohren vorne hat, dann ist es richtig brav.
Eins von vielen Projekten im SOS Kinderdorf Schwarzwald. Seine Arbeit hat sich über die Jahrzehnte stark gewandelt. Es bietet eine Kita für die ganze Gegend und Schulsozialarbeit an und arbeitet mit jungen Obdachlosen in Freiburg. Die Kinder, die im Dorf leben, kommen meist über das Jugendamt.
Man denkt ja nach wie vor, wir hätten viele weiße Kinder. Das stimmt ja gar nicht. Der Prozentsatz ist wirklich, es geht eigentlich schon in die Promille-Richtung. Die meisten Kinder haben Eltern, die haben ihre Biografie. Ich sage immer, die haben auch alle ihr Rucksäckle auf dem Rücken. Und dieses Rucksäckle gilt so zu ordnen, dass sie es gut tragen können.
Dafür sammelt Karin Schäfer auch Spenden. Zusätzlich zu den staatlichen Mitteln, die das Dorf als Träger der Kinder- und Jugendhilfe bekommt. Von den 7,7 Millionen Euro Jahresbudget kommen etwa 1 bis 1,5 Millionen von Stiftungen und Spendern.
Die Spenden sind vor allen Dingen dafür da, um die Qualität leisten zu können. Das Angebot Kinderdorffamilie ist sehr viel teurer als das, was wir von einem Jugendamt bezahlt bekommen. Und wir brauchen es für zusätzliche Maßnahmen. Viele pädagogische Maßnahmen wie eine Kunsttherapie oder die Arbeit mit unseren Ponys, die könnten wir alle überhaupt nicht umsetzen, wenn wir die Gelder nicht hätten von Spendern.
Das sind Paten, aber auch Firmen und Einzelspender. Der Kinderdorfverein rechnet vor, dass 9% der Gesamtaufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit ausgegeben werden und 3% für Verwaltung. Bei Karin Schäfer im Kinderdorf Schwarzwald macht das Werben um Spenden in etwa 4 Vollzeitstellen aus, von rund 100.
Die Bereitschaft der Menschen wird nicht eklatant größer, sondern die vielen Spendenorganisationen, die es gibt, die müssen sich das, was da ist, teilen. Und dann heißt es natürlich, gute Arbeit zu machen und auch in der Nähe zu sein. Also wenn ich sagen kann, sie können überprüfen, stimmt denn das auch, was die da so erzählen? Jeder, der sich hier anmeldet und möchte das Kinderdorf sehen, der kann kommen.
Gut einmal pro Woche führen Karin Schäfer und ihre Mitarbeiter eine Besuchergruppe durch das Kinderdorf. Dazu kommen, ganz klassisch, vor allem Briefe.
Wir machen 3 Mailings im Jahr, also vor ein paar Tagen ist die Weihnachtskarte rausgegangen. Wir haben natürlich unsere Homepage, aber in der Regel ist es so, dass wir diese persönliche Ansprache bevorzugen.
Für viele Hilfsorganisationen kommt der allergrößte Anteil der Spenden nicht über das Internet. Das ist auch im Kinderdorf Schwarzwald nicht anders.
Ich kann zwar was posten und dann habe ich vielleicht 2.000-3.000 Likes, dann dient es dem Verbreitungsgrad, aber das heißt ja noch lange nicht, dass ich dann auch eine Spende dafür bekomme. Und hier funktioniert der klassische Weg.
Und so sieht Karin Schäfer auch den Wettbewerb mit anderen Hilfsorganisationen gelassen. Spenden sei Vertrauenssache.
Man braucht Seriosität. Man braucht Nähe, man braucht einen guten Ruf und muss gute Arbeit machen. Das ist eigentlich ganz einfach. Wir haben das vor einigen Jahren bei UNICEF gesehen, wie eine NGO dann leidet, wenn da Ungereimtheiten vorkommen. Und das darf man sich einfach nicht erlauben.
Die Spendensumme, die das SOS Kinderdorf Schwarzwald Jahr für Jahr bekommt, sei sehr konstant, genauso wie der Aufwand dafür. Und so ist Karin Schäfer auch für die Zukunft optimistisch.
Ich vertraue einfach darauf, dass es genügend Freunde gibt, die uns etwas Gutes tun wollen, dass das schon alles klappen wird.
Auch das Gesicht des kleinen Moritz leuchtet, wenn er an die Zukunft denkt. Er freut sich auf die nächste Reitstunde und das Kuscheln mit Schröder und Luna.
Nächste Woche bin ich dran. Wenn man sie umarmt, Das mögen die richtig.
Optimismus im Schwarzwald im Beitrag von Katharina Fortenbacher-Jahn. Das war Geldmarktmeinung mit Petra Thiele und dem Thema Ende der Spende, das schwierige Geschäft mit der Wohltat.